Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Herzlich willkommen bei Domradio, das Thema. Ja, nicht nur das Fringsen, aber vor allem das Fringsen haben ihn wohl ja über Köln und deutschlandweit hinaus bekannt gemacht. Josef Kardinal Frings. Genau vor 70 Jahren, um es genau zu sagen, morgen vor 70 Jahren, wurde er zum Bischof geweiht. Und im Jahre 2012 ist es 125 Jahre her, dass er geboren wurde. Dieser Neusser Jung, ja, von dem man so sagt, er war einerseits ein Leutepriester, ein Volksbischof, der nah bei den Menschen geblieben ist, aber der auch richtig Karriere gemacht hat als Diplomat und Politiker auf der weltkirchlichen Ebene, zum Beispiel beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Also es gibt Jubiläen rund um ihn herum und darum schauen wir in dieser Themensendung auf diese schillernde Gestalt des deutschen Episkopates. Und das tun wir mit Gästen, die ich Ihnen gleich noch näher vorstelle. Ich bin Stefan Bauer und freue mich, dass Sie zuhören. Ja, ich habe es eben schon gesagt, einerseits ein Priester, ein Bischof, der nah bei den Leuten geblieben ist, andererseits ein Weltbischof, der beim Zweiten Vatikanum eine große Rolle spielte und dann natürlich sein rheinischer Humor und nicht zuletzt das Fringsen, alles solche Begriffe, die machen ihn aus. Er ist eine schillernde Gestalt und wir wollen ihm uns jetzt einmal annähern. Und wir haben zunächst einmal nachgefragt bei den Menschen, was ihnen so zu Josef Kardinal Frings einfällt. Allerdings Martin Korden hat dann die Gelegenheit genutzt, uns ihn mit seinen verschiedenen Facetten auch schon mal, ich sag mal, in einer Skizze vorzustellen.
Kardinal Frings, ja.
Das war unser Kardinal.
Bisher der beliebteste hier Erzbischof von Köln gewesen, ganz klar.
Der hat mich gefirmt.
1946 auf einer, ich glaube, Silvesterpredigt in Köln-Riel. Man darf sich also in der Not das Nötigste zum Überleben nehmen, wenn man es nicht selber hat. Und da haben die danach dann immer Kohlen geklaut auf den Waggons.
Kardinal Frings. Es gibt einen bestimmten Begriff. Fringsen heißt das Wort.
Fringsen. Das Fringsen.
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 Ja, sicher, das Fringsen. Heute ist es vor allem dies, was man in erster Linie mit dem langjährigen Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings verbindet. Auch wenn seine Silvesterpredigt und der damit verbundene Aufruf zum Kohlenklauen den Kardinal bis heute populär macht, reduzieren darf man sein Wirken nicht allein darauf. In seinen 27 Bischofsjahren hat er sich einen Namen gemacht als weitsichtiger Oberhirte und kluger Seelsorger mit dem feinen Gespür für richtungsweisende Entscheidungen, sowohl für das Erzbistum als auch für die Weltkirche. Für die Kölner wurde er schnell zu ihrem Kardinal. Als gebürtiger Neusser war Frings echter Rheinländer und er traf die Seele des Kölners. Unvergessen ist seine Rede unmittelbar nach Kriegsende 1945, als er vor dem Kölner Dom den Einwohnern der zerstörten Stadt zurief.
Heute, da ich wiedergekommen bin, liegt die Stadt in Trümmer. Diese Trümmer rufen uns zu, baut uns auf, schafft wieder ein herrliches, ein einiges Köln.
An Silvester 1946 kam es dann zur berühmten Predigt, die Frings auch über die Grenzen des Erzbistums hinweg berühmt machte. Gefringst wurden fortan nicht nur Kohlen und auch nicht nur in Köln. Erzbischof Frings wurde in den kommenden Jahrzehnten zu dem Repräsentanten der deutschen Katholiken. 20 Jahre lang war er der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und auf seine Initiative hin entstanden die katholischen Hilfswerke Miserior und Adveniat. Am Anfang stand der allgemeine Aufruf zu Spenden für Notleidende in anderen Ländern. Doch Kardinal Frings hatte größere Pläne.
Zunächst schien der Gedanke so ungeheuerlich, dass wir nun für die ganze Welt sorgen sollten, dass der Hunger von der Welt verschwinde. Der Gedanke der eigentlichen Entwicklung. Er kam aber sehr bald dazu, Hilfe zur Selbsthilfe.
Der Kölner Erzbischof war bekannt für sein besonderes Gespür. Das bewies er ganz besonders beim Zweiten Vatikanischen Konzil, denn als Berater nahm Frings damals den noch weitgehend unbekannten Josef Ratzinger mit nach Rom. Und er profitierte von den genialen Eingaben des noch jungen Bonner Professors. Zudem war Frings bereits anerkannter Kardinal und spielte auch wegen seiner exzellenten Lateinkenntnisse eine wichtige Rolle auf dem Konzil. 1969 trat Kardinal Frings dann als Erzbischof von Köln zurück. Knapp 10 Jahre später starb er, im hohen Alter von 91 Jahren. Für die Kölner blieb er zeitlebens ihr Kardinal, der ihre Sprache sprach, der ihren Humor hatte und der ihnen nahestand. Diese Anerkennung war Kardinal Frings auch besonders wertvoll, wie er bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte als Erzbischof bekannte.
Am meisten hat mich gefreut, dass der Oberbürgermeister mich als einen wahren Volksbischof bezeichnet hat. Wenn mir das gelungen ist, dann habe ich wirklich das erreicht, was ich immer vorhatte und was mir als Ideal vorschwebte. Ich möchte schließen mit dem Ruf Kölle alaf.
Tja, wenn ein Erzbischof, ein Kardinal mit Kölle alaf seine Rede beendet, dann ist das wahrscheinlich doch eine ganz schillernde Figur. Und wir werden uns, nachdem Martin Korden uns jetzt so einen Überblick gegeben hat über die vielen Facetten und Wirkungskreise von Josef Kardinal Frings, werden wir uns gleich intensiver mit diesen Dingen beschäftigen, und zwar mit seinem Biografen, dem Kölner Prälaten Norbert Trippen. Ich habe es eben angedeutet, bei mir im Studio ist jetzt ein Gast, der weiß wirklich, glaube ich, so ziemlich alles über diesen bekannten Kardinal. Bei mir ist der Kölner Prälat Norbert Trippen. Er ist Biograf von Josef Kardinal Frings. Grüße Sie, Herr Prälat Trippen. Erste Frage natürlich, was kommt Ihnen so eigentlich ganz spontan so als allererstes in den Sinn? Ich meine jetzt gar nicht mal so eine bestimmte Anekdote, sondern ja, wie war er? Was machte diesen Josef Kardinal Frings aus?
Er reagierte sehr schlagfertig auf Herausforderungen und bedachte manchmal erst hinterher, was das für Konsequenzen hatte. Das war sowohl bei der berühmten Klüttenpredigt, da hat er erst gemerkt, als die Engländer vor der Tür standen und den Text haben wollten, was er da angerichtet hatte, oder auch auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, als er dem Kardinal Ottaviani ordentlich in die Parade gefahren ist und da als ein Tumult in St. Peter entstand. Und dann hat er hinterher, kriegte er dann also auf einmal Gewissensbedenken, aber spontan reagierte er ganz normal und vernünftig.
Fangen wir mal bei, am Anfang so seines priesterlichen Wirkens an. 1910 wurde er Priester, Kardinal Frings, der spätere Kardinal Frings. Was war für ihn prägend, diesen Schritt zu gehen, Priester zu werden?
Ich glaube, das ergab sich wie so oft in jenen Jahrzehnten, das ist heute nicht mehr vorstellbar, aus den näheren Umständen, das Elternhaus, der tägliche Dienst am Altar als Messdiener, die ganze Atmosphäre an St. Quirin in Neuss. Also das, er sagt ja selbst, dass alle Leute gesagt haben, unser Josef wird Pastor. Ne?
Genau. Er wurde dann 1942 Erzbischof von Köln, er war damals 55 Jahre alt. Etwas ungewöhnlich war sein Weg dahin, zumindest nach heutigen Maßstäben kann man sagen. Vor seiner Ernennung war er zwar Regens des Priesterseminars, aber die ersten 25 Jahre seines Priesterlebens war er Pfarrer. Wie kam es zu diesem, ich sag mal, plötzlichen Aufstieg?
Wenn wir das wüssten, dann wären wir ein ganzes Stück weiter. Aber die Akten des Heiligen Stuhls, die ich nicht einsehen konnte, die würden dann Näheres bringen. Wer hat ihn überhaupt ins Gespräch gebracht? Es war ja in Köln seit Jahrhunderten das erste Mal, dass ein nicht schon als Bischof tätiger aus dem Stand, also gewissermaßen als Priester, zum Bischof geweiht wurde. Also da muss man schon in die Barockzeit zurückgehen, um das also wieder zu finden. Und es war halt so, dass niemand genau wusste, wer ihn ins Gespräch gebracht hat. Und das weiß auch bis heute. Wenn ihn einer sagt, er wüsste das, dann hat er gelogen.
Mitten in den Wirren des Zweiten Weltkrieges wurde ja Frings nun Bischof. Welche Reaktion gab es denn auf diese Ernennung, vor allem auch von den Nazis?
Es ist interessant, dass die Gestapo-Akte Frings in Düsseldorf im Hauptstaatsarchiv erst mit seiner Ernennung beginnt. Der Frings galt in den Augen der Nazis als derartig harmlos und unbedeutend, dass er eine Gestapo-Akte nicht wert war. Und die Gestapo-Akte fängt an mit der Nachricht aus Berlin: Bitte schnell nachprüfen, wen haben wir da vor uns? Das Domkapitel hat gemeldet, dass sie den zum Erzbischof gewählt haben. Und dann fangen die Recherchen an und das Bild, das sich ergibt, ist, dass er also ein harmloser, frommer Pfarrer ist, selbstverständlich in den Weimarer Parteiensystem, vor allen Dingen beim Zentrum, verortet. Es gibt also in der Gestapo-Akte herrliche Berichte über das Freudenfest in der Heiligen Familie in Neuss, diesen großen Familienclan, dem er entstammte. Also es bedurfte nicht erst der IMF in der DDR, um zu erleben, wie also so eine Diktatur alles weiß was, und erfährt, was sie also wissen wollen.
Das Verhältnis zu den Nazis war angespannt, zumal Kardinal Frings sich ziemlich offensiv ja auch dem Regime entgegengestellt hat. Wie genau hat er das getan?
Also er hat mit den kleinen Dingen angefangen, indem er also Hirtenbriefe durch Boten rundbriefen bringen ließ, damit die nicht von der Post und von den Nazis also kassiert wurden. Dass er auch wichtige Informationen nicht durch in offiziell gedruckter Form von sich gab. Aber vor allen Dingen hat er, das war damals üblich, nach jeder Fuldaer Bischofskonferenz wurde ein gemeinsamer Hirtenbrief versandt. War entsetzlich lang, manchmal zwei Sonntage und schrecklich langweilig. Und man suchte immer jemanden, der den schrieb. Und die beiden Jüngsten, die kamen immer dran. Und das war 1942, als Frings gerade zum Bischof geweiht wurde, war das außer Frings noch der Erzbischof Jäger von Paderborn. Die sollten dann für 1943 einen Hirtenbrief machen. Und weil der damalige Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Bertram, also ein sehr zurückhaltender, heute würde man sagen, Leisetreter gegenüber dem System war, hat er sich ein möglichst harmloses Thema überlegt, die 10 Gebote, und hatte nicht damit gerechnet, dass die beiden jungen Erzbischöfe dann unter 5. glatt erklärten, es ist dem Staat nicht erlaubt, jemanden nur wegen seiner Rasse, seiner Volkszugehörigkeit oder seiner Abstammung mit dem Tode zu bestrafen, sofern kein todeswürdiges Verbrechen vorliegt. Und dasselbe hat er dann ein halbes Jahr später. Dieser Hirtenbrief ist nicht in allen Diözesen verlesen worden. Die hatten also die Hosen zum Teil gestrichen voll. Und in Köln ist er verlesen worden, in Paderborn auf alle Fälle auch. Und dann hat Frings an dieser Papstkrönungsmesse, also Pius XII. Ist 1939 im März gewählt worden. Der Dom war schon zerstört, 1944. Da hat in Groß St. Martin, also dieser Festgottesdienst, stattgefunden. Da hat er mit anderen Worten dasselbe nochmal gesagt. Und das ist natürlich alles in der Gestapo-Akte nachzulesen. Die haben sich also maßlos geärgert, wie sie mit ihm hereingefallen sind.
Das sagt Prälat Norbert Trippen. Bis hierher vielen Dank. Wir werden natürlich gleich weitersprechen. Unter anderem müssen wir natürlich auf das berühmte Fringsen noch zu sprechen kommen. Das machen wir gleich. Ich hatte den Biografen den Prälaten Norbert Trippen schon hier erwähnt, und er hat mit uns schon ein bisschen gesprochen über den Kardinal Frings. Ich hatte Gelegenheit, vor ein paar Tagen auch mit einem weiteren Zeitzeugen über diesen großen Kardinal zu sprechen, und zwar mit Pfarrer Gerhard Dahne. Der ist heute Pfarrvikar in Bedburg, war jahrelang Kreisdechant im Erftkreis, und er ist ein wirklicher Zeitzeuge, hat ihn als junger Mensch, auch noch als junger Priester, hat er Kardinal Frings selber erlebt. Und seine ersten Erinnerungen und Anekdötchen, die beginnen, als er ein 17-jähriger Messdiener war. Und wir hören mal rein, was Pfarrer Dahne da alles so zu erzählen hat.
Es war am 15. November 1959. Ich war ein 17-jähriger Messdiener und natürlich dabei, als Josef Kardinal Frings in Leverkusen in der Waldsiedlung kam, um unsere Albertus-Magnus-Kirche zu weihen. Die Kinder sangen unter der Leitung des Organisten eindrucksvoll, wie das damals üblich war, auf Latein. Ec Caesar Cerdos Magnus, qui in diebus suis, placuit Deo, et inventus est justus. So wurde der Bischof begrüßt. Seht, der hohe Priester, der in seinen Tagen Gott wohlgefiel und gerecht erfunden ward. Der Kardinal stieg aus dem Auto, hörte das und sagte, ihr singt bald so schön wie im Radio. Mein Gott, dachte ich, was ist das denn für einer, der so locker mit einem so feierlichen Augenblick umgeht? Ein kleines Mädchen überreichte ihm mit Knicks einen Blumenstrauß, da sagt er doch glatt, die hast du wohl den Nachbarsjachten geklaut. Ja, der rheinische Tonfall war unüberhörbar, ein gewisser Singsang in der Stimme aus seiner Neusser Heimat. Dreimal wurde die Kirche umschritten, und in unserer Waldsiedlung war der Boden ziemlich sandig, Kiefern gediehen, sonst nichts. und der Kardinal beim feierlichen Umschreiten der Kirche, dass er mir aber nicht auf Sand baut. Jetzt kam's. Ich als einer der ältesten Messdiener hatte einen großen Weihwassereimer zu tragen. Mein Pastor war keiner, der für knappe liturgische Zeichen einstand. Er hatte einen funkelnagelneuen Zinkeimer erstanden und ein großer Buchsbaum, besser als so ein kleines Kesselchen mit dieser handgranatenartige Gerätschaft namens Aspergill. Also der Kardinal tauchte immer wieder den Buchsbaumstrauß in den Zinkeimer voll Weihwasser, den ich zu halten hatte, was natürlich nicht einfach war. Im Gehen und immer wieder stoppen, den Kessel etwas kippen, damit er dran konnte, und dann geschah das Schreckliche. Ich kippte den Eimer zu stark und die ganze Albe des Erzbischofs war unten nass vom Weihwasser. Aber anstatt nun ärgerlich zu reagieren, sagte er nur: »Ja, da brauchen wir schon starke Männer, für den Kessel zu tragen.« Ich war erlöst und absolviert. Der Kardinal war auf keinen Fall einer, der als Witzfigur oder als humoristische Besonderheit in die Geschichte eingehen darf. Meine Cellolehrerin in Leverkusen gehörte dem Van-Essen-Quartett an, das jedes Jahr, wenn ich mich nicht irre, 6. Februar am Geburtstag des Erzbischofs ein Stück zu spielen hatte, was er sich selber vorher gewünscht hatte. Und die staunte immer, was für schwierige und ausgefallene Stücke er sich zum Geburtstag wünschte. Wenn ich dazu noch erinnere, dass er Präsident der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft war, dann frage ich mich, wo hatte er die Zeit her, an all diese kulturellen Quellen zu gehen, denn sein Hauptberuf war ja nun eindeutig ein anderer. Es war dann schließlich soweit, dass ich nach Bonn ins Leoninum ging, um dort mich auf den Priesterberuf vorzubereiten. In der Fastenzeit kam der Erzbischof, um seine Theologen zu besuchen. Nach dem Mittagessen mussten wir wie üblich alle in die Kapelle zu einer sogenannten Adoratio, und bei dieser Gelegenheit hielt der Erzbischof eine kleine Ansprache, gelehnt an den Altar. Man merkte ihm die gewisse Müdigkeit an, die einem nach dem Essen gewöhnlich überfällt, wenn man nicht mehr so ganz jung ist. Aber er musste halt noch was sagen. Ich weiß noch genau, was er gesagt hat. Meine lieben Theologen, es naht nun wieder die heilige Fastenzeit. Wie heißt es doch so schön in der Heiligen Schrift, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Antlitz. Was heißt das anders für uns, als dass wir uns anständig rasieren? Das war natürlich, die ganze Kapelle lachte, aber das fand er dann wohl richtig.
Ja, das fand er wohl richtig, der Josef Kardinal Frings. Das waren so die ersten Anekdötchen von Pfarrer Gerhard Dahne. Ich sage Ihnen, es kommen noch zwei weitere schöne Blöcke mit ihm, Sie werden sich freuen. Jetzt machen wir erstmal Nachrichten und danach geht's natürlich um das berühmte Fringsen. Wenn es um Josef Kardinal Frings geht und um den geht es in dieser Domradio-Themensendung, dann darf natürlich nicht das Fringsen fehlen und vor allem die Erläuterung dessen, was steckt eigentlich hinter diesem Fringsen. Wir versuchen jetzt mal eine erste Annäherung mit diesem Beitrag hier von Thomas Winkel.
Mittwochabends war Jugendmesse und dann sind wir nicht zur Jugendmesse gegangen und dann waren wir immer komplizieren gegangen und dann hieß es denn, so, wer geht mit Klütten klauen?
Odile Zernko hat säckeweise Klütten gestohlen, auf Hochdeutsch Briketts. Auch Holz und Kohlen waren knapper als knapp und heiß begehrt im Winter, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Dauerfrost bis minus 15 Grad, viele Flüsse zugefroren, die Menschen zitterten ohne Ende, denn das bisschen Brennmaterial war rationiert. All das ließ den damaligen Kardinal Josef Frings nicht kalt, wie er kurz vor seinem Tod bekannte.
Ich selbst habe einen etwas kühnen Vorstoß gemacht. Die Zuteilung an Brand war so gering, dass dabei ein menschenwürdiges Leben nicht möglich war.
Deshalb rang sich Frings zu einer spektakulären Aktion durch, mitten im Festgottesdienst an Silvester. Draußen Hunger und Kälte, drinnen andächtige Stille in der dunklen, proppenvollen Kirche und dann die Predigt. Odile Zernko, damals gerade 16, erinnert sich.
Der Kardinal Frings war ja nun nicht sehr groß und der stand aber bei uns auf der Kanzel. Und dann hat er gepredigt. Und den Wortlaut, den hat meine Mutter, meinem Vater immer unter der Nase gerieben. Der Kardinal Frings hat gesagt, wende durch deine Hände Arbeit und durch Bitten. Das nicht bekommen kannst, was du für dein Leben brauchst, dann darfst du es da nehmen.
Ein Satz, der Geschichte machte, voll abgedeckt übrigens von der katholischen Soziallehre.
Ich habe das in einer öffentlichen Predigt auch gesagt, allerdings in sehr vorsichtiger Weise, mit vielen Einschränkungen. Aber das ging dann wie ein Lauffeuer durch die ganze Diözese. Überall wurde tapfer Kohlen geklaut.
Danach kam dann das Wort Fringsen. Wir gehen jetzt Fringsen. Wir haben dann nicht mehr gesagt, wir gehen Klüten klauen, wir gehen Fringsen.
Und wie? Die Menschen fringsten plötzlich auf Teufel komm raus. Sie plünderten nicht nur die Kohlenzüge der Siegermächte, sondern auch Lastwagen der einheimischen Briketthändler und bald sogar Lebensmittel. Trotz einzelner Auswüchse, Josef Frings gilt bis heute als der Kardinal, der den Menschen zur Seite sprang und sie von Gewissensbissen befreite.
Letzten Endes war es ja so, wer geht denn schon stehlen? Ne? Ich meine, sicherlich, man ist dann gegangen und hat gesagt, also der Frings hat uns grünes Licht gegeben, wir können gehen. Also er hat uns praktisch die Seelenlast des Stehlens genommen.
Ja, das ist doch schön, ne? Die Seelenlast des Stehlens einem zu nehmen. Steckt das hinter diesem Fringsen? Offensichtlich ja. Zu Gast ist bei mir immer noch der Biograf von Kardinal Frings, das ist der Kölner Prälat Norbert Trippen. Und mit ihm werde ich natürlich auch nochmal genauer auf diese berühmte Predigt eingehen. Josef Kardinal Frings. Mit ihm verbindet man eben vor allem dieses ein Wort, ja, das geradezu in den deutschen Sprachgebrauch eingeflossen ist, nämlich das Fringsen. Eben hat uns der Kollege Thomas Winkel schon mal so grob vorgestellt, was alles dahinter steckt. Gemeint war eben dieses Plündern von Kohlenzügen durch die Bevölkerung im Rheinland während eben der ganz schlechten Versorgungslage in den ersten Nachkriegsjahren. Und eben in seiner Predigt an Silvester im strengen Winter 1946 erklärte der Kölner Kardinal Frings diesen Diebstahl unter gewissen Umständen für legitim. Aber da muss ich natürlich jetzt auch nochmal beim Biografen nachfragen, bei Prälat Norbert Trippen, der natürlich sich mit diesem Fringsen besonders auseinandergesetzt hat. Herr Prälat, wie hörte sich das in der Predigt damals eigentlich genau an?
Also er hat im Grunde genommen eine ganz konventionelle Predigt gehalten, auch über die 10 Gebote. Und er hat also zunächst einmal unter siebtens, du sollst nicht stehlen, hat er sehr gegeißelt, dass also heimkehrende Kölner in Kellergrundstücke, die noch erhalten waren, die Türen aufbrachen und organisierten, wie man das damals nannte. Das nannte man nicht stehlen. Der Kölner hat ja eine Neigung, durch beschönigende Ausdrücke das Ganze etwas abzumildern, also zu organisieren, sodass, wenn einige Wochen später die Eigentümer kamen, das weg war. Dann hat er ganz klar gesagt, das ist Diebstahl, das geht nicht. Und dann hat er in dem Zusammenhang gesagt, wer allerdings in äußerster Notlage das zum Überleben Notwendige sich nimmt, weil er es durch eigene Arbeit oder durch Bitten oder auf anderen Wege nicht bekommen kann. Wenn er das dann nimmt, ist das wohl nicht vor Gott schuldhaft. Das ist die alte Mundraubregel. Die Kirche hat einen hohen Respekt vor dem Eigentumsrecht, das also nur in wirklichen Extremfällen angetastet werden darf. Aber es muss niemand aus Achtung vor dem Eigentumsrecht erfrieren oder verhungern. Das war also damit gesagt. Was nicht damit gemeint war, das war, dass die Kölner mit Stangen an Ampeln standen und von dem Klüttenmann, der für das Viertel die Kohlen zugeteilt bekommen hatte, dann von dem Wagen sich das runterangelten. Und das hat man dann sehr großzügig in Köln ausgedehnt.
Mhm. Die Bevölkerung auf jeden Fall hat es natürlich dankend angenommen, aber die britische Besatzungszone ja nicht. Wie haben die reagiert?
Das ist also hochinteressant. Die Engländer waren also entsetzt, weil das also dann innerhalb von Tagen zu einer Seuche wurde. Es kam also nichts von den für das Ausland bestimmten Kohlenlieferungen mehr an. Das war also dreiviertels geplündert. Und dann sind sie nach 2 Tagen schon da gewesen, wollten den Text der Predigt haben. Dann wurde Frings nach Düsseldorf einbestellt. In Düsseldorf saß für die Nordrhein-Provinz die Militärverwaltung. Und da wurde Frings zu einer bestimmten Stunde einbestellt. Da kommt jetzt der feine Mann von Neuss raus. Er hatte eine Viertelstunde gewartet und als der Gastgeber nicht erschien, hat er seine Visitenkarte zurückgelassen und hat seinem Fahrer gesagt, nix wie weg, besser konnte es nicht kommen. Und das hat noch ein halbes Jahr später bei dem Oberkommandierenden der Rheinprovinz, dem General Robertson, also einen Wutausbruch ausgelöst. Er hat gesagt, das sind Vertreter einer unterlegenen Nation. Sie haben da zu sein, wenn sie kommen. Und wenn sie nicht kommen, dann sind sie mit der Militärpolizei vorzuführen. Und dann hat also der Monsignore Smith, das war so ein für religiöse Angelegenheiten zuständiger, der Kardinal Frings wohlgesonnener Prälat aus England, der hat dann dem Robertson gesagt, er wollte seinem General keine Vorschriften machen. Aber wenn sie das täten, hätten sie zwar den Erfolg, dass der Frings zur gewünschten Stunde da wäre, wo er sein sollte, aber das Nachsehen hätten die Engländer, denn der Frings hätte im Handumdrehen also die ganze Bevölkerung des Rheinlandes auf seiner Seite. Es ist dann auch nichts mehr passiert, aber das war wirklich ein Knallpunkt in dieser Zeit. Hm.
Nicht nur das Fringsen wird heute noch verbunden mit Kardinal Josef Frings, sondern natürlich auch seine doch besondere Rolle beim Zweiten Vatikanischen Konzil von 62 bis 65 in Rom. Der Erzbischof von Köln, kann man sagen, wurde da zu einer maßgeblichen Gestalt, oder?
Ja, er ist also, Hubert Jedin, der Kirchenhistoriker in Bonn, hat gesagt, er ist vielleicht der angesehenste, nicht unbedingt der einflussreichste, aber der angesehenste Konzilsvater gewesen. Das hatte verschiedene Gründe. Der gebrechliche alte Mann war schon fast erblindet, aber er hat Zeit seines Lebens das richtige Händchen für gute Ratgeber gehabt. Also zunächst mal war auf dem Konzil sein Vorteil, er sprach Latein wie eine lebendige Sprache. Er konnte also seinen unmittelbaren Vorredner sich darauf beziehen und den mit einbeziehen. Dann war er nach der Anciennität, er war schon 46 Kardinal geworden, Mitglied des Konzilspräsidiums. Wenn der sich meldete, kam er sofort dran. Während Kardinal Höfner, der erst 14 Tage vor dem Konzil zum Bischof geweiht wurde, der kam überhaupt nie dran. Der konnte also seine Sachen nur schriftlich einreichen, hinterher fürs Protokoll. Also Frings sprach vorzüglich Latein, kam sofort dran. Dann war ein ganz wesentlicher Punkt, Miserior und Adveniat waren die weltweit ersten und bedeutendsten Hilfseinrichtungen für die Dritte Welt, die es überhaupt gab, und die waren durch den Generalvikar von Frings erfunden worden, Generalvikar Josef Teusch. Frings hat das auf der Bischofskonferenz dann durchgesetzt und die deutschen Bischöfe hatten hohes Ansehen. Also die Konzilsväter aus Asien und Afrika sagten, mein Gott, was habt ihr Probleme? Macht voran, dass wir haben gar kein Geld, so lange uns hier in Rom aufzuhalten. Wir stimmen mit euch. Und damit war also die Arithmetik der Kurie, wie also abgestimmt werden sollte, flog da völlig durcheinander. Und da entstand eine Konzilsmehrheit, wie sie denn nachher entstanden ist und das Konzil in eine ganz andere Richtung geleitet hat. Ja, und das Dritte waren seine vorzüglichen Berater. Das war also vor dem Konzil dieser Professor Jedin, der als Halbjude in den Griechen im Vatikan, im Campo Santo Teutonico, überwintert hatte, wenn man so sagen kann. Und dort also die Konziliengeschichte zu seinem Thema gemacht hatte. Der wusste genau, wo man aufpassen musste und warnte den Konzil, den Kardinal Frings, vor falschen Verführungskünsten der Kurialen. Dann der Generalvikar Teusch für all diese kirchenrechtlichen und praktischen Fragen, die da zu regeln waren. Und dann eben sehr überraschend der damals 32 Jahre junge Bonner Fundamentaltheologe Josef Ratzinger, den ich damals in Bonn gehört habe als Professor und bei dem ich als Examen gemacht habe. Er war sehr gütig. Also kurzum, damit war er vorzüglich beratend, kam sofort dran, konnte sich lateinisch artikulieren und wie gesagt, auf diese Weise hat er da einen enormen Einfluss gehabt.
Bis hierher vielen Dank, Prälat Norbert Trippen, der Biograf von Josef Kardinal Frings. Der große Einfluss von Kardinal Frings beim Zweiten Vatikanum, der ist uns jetzt schon näher gekommen und klarer geworden. Das haben Sie sehr ausführlich geschildert. Wir werden nachher, jenseits des himmlischen Hits, nachher in der zweiten Stunde unserer Sendung natürlich noch eingehen müssen auf diesen ja sprichwörtlichen Humor. Darum werden wir gleich weitersprechen. Domradio das Thema. Es geht um Josef Kardinal Frings, der vor 125 Jahren geboren wurde und vor genau 70 Jahren zum Bischof geweiht wurde. Sie hören Domradio, das Thema. Josef Kardinal Frings, um den dreht es sich heute hier bei uns in der Sendung. Und ihm kann man sich natürlich nähern mit sehr viel Sachkenntnis über sein Leben und Wirken. Und da haben wir unseren Gast, den Biografen von Kardinal Frings, Prälat Norbert Trippen, ja auch im Studio. Und er wird gleich auch noch in dieser profunden Weise uns mehr über ihn berichten. Eine andere Möglichkeit, ihm sich anzunähern, und das lohnt sich bei ihm wirklich, sind, ich sage mal so, Anekdötchen, irgendwie was aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar von Menschen, die ihn wirklich erlebt haben und auch nur das Erlebte berichten. Und so ein Mensch war vor einigen Tagen bei mir, das ist Pfarrer Gerhard Dahne. Er war früher der Dechant im Erftkreis und er hat ihn als junger Mensch erlebt. Wir haben eben schon mal so ein paar von diesen Anekdötchen wahrgenommen. Jetzt im zweiten Gesprächsblock, den er mir sozusagen hier gelassen hat, geht es um die Zeit, als er als Student, als Theologiestudent kurz davor war, ins Priesterseminar zu wechseln. Und von daher lohnt es sich auch hier wieder reinzuhören, auf diese Weise Josef Kardinal Frings kennenzulernen.
Es kam der Tag im Albertinum, als ich um die Aufnahme ins Priesterseminar bat, und in Bonn, hoch über dem Rhein, saß ich dem Kardinal zum ersten Mal ganz alleine gegenüber. Herr Dahne, wie ist es denn mit dem Glauben? Eine so direkte Frage hatte ich nicht erwartet. Und ich sagte dann, Herr Kardinal, was man alles so heute hört von den Professoren, da kann man schon mal ganz schön in Unsicherheit geraten, was alles fragwürdig sein soll. Da antwortet er, ach, Herr Dahne, das geht weg, wenn Sie in die Gemeinde kommen. Er hatte recht. Die Gemeinde stabilisiert den Priester sehr, auch in seinen Zweifeln. Ich bin dann natürlich auf seine Gemeindeerfahrung eingegangen und habe ihn erinnert an seine Zeit als Pfarrer in Braunsfeld. Und er fing davon an zu schwärmen und sagte, ich höre es noch, das war eine ideale Zeit. Ich würde heute noch zu Fuß nach Braunsfeld zurückgehen. Ich denke, dass diese Bemerkung sehr tief in sein Herz leuchtet, weil hier seine grundsätzliche Einstellung klar war. Er war eigentlich nie ein Kirchenfürst, sondern er ist im Herzen immer Pastor geblieben. Auch wenn er sich auf dem weltkirchlichen Parkett nachher gut bewegen konnte, er hat sich bestimmt nie danach gesehnt, all diese Aufgaben zu übernehmen. Als ich dann im Priesterseminar war, durfte ich, wie wir alle, auch einmal morgens eben bei der Heiligen Messe ministrieren. Und ein Diakon las die Texte, die er ja wegen seiner schlechten Augen nicht mehr lesen konnte. Und wir beide waren hinterher zum Frühstück eingeladen. Herr Dahne, wo waren Sie denn im freien Semester? Man muss wissen, dass die Theologen ja grundsätzlich in Bonn studieren, aber zwei Semester anderswo hingehen dürfen. Ich sage, in Freiburg, Herr Kardinal. So, so, in Freiburg. Da war ich ja auch. Da ist ja auch der Professor Vögtle. Haben Sie den denn auch gehört? Ja, sage ich, selbstverständlich, Herr Kardinal. Jeden Morgen um 8. Der soll ja gesagt haben, die Erzählung von den heiligen drei Königen sei nur ein haggadischer Midrasch. Haggadischer Midrasch, ein theologischer Fachausdruck für eine Lehrerzählung. Ja, sage ich, Herr Kardinal, das hat er aber nicht einfach nur so behauptet. Das hat er wochenlang uns begründet und ich versuchte dann, während er im Kaffee rührte oder sein Käsebrot aß, in wenigen Sätzen zusammenzufassen, wie Anton Vögtle diese seine These begründete. Dann antwortete er unvergesslich, das ist ja alles ganz schön und gut, was Sie da erzählen. Ich für meinen Teil glaube vorerst weiter an die heiligen drei Könige. Der Herr Professor Vögtle soll mir ja nicht nach Köln kommen, da wird er gelünscht. An Kaisers Geburtstag am 27. Januar 1967 weihte er uns hier drüben im Dom zu Priestern. Ich fühle noch seine Hände auf meinem Kopf, die Hubert Luthe, der Geheimsekretär und bischöfliche Kaplan, ihm führen musste, damit er überhaupt unsere Köpfe fand. Es war sehr eindrucksvoll, wie er mit dieser Blindheit umging, humorvoll, nicht klagend. Am letzten Osterfest verpasste ich im Dom eine Stufe. Ich strauchelte. Und da lag ich da in meiner ganzen Pracht. Also dieser Hauch von Selbstironie und Abstand zu sich selbst war immer bewundernswert.
Domradio das Thema und es geht um Josef Kardinal Frings. Wir haben seinen Biografen, das ist Prälat Norbert Treppen, immer noch bei uns im Studio. Und gemerkt haben wir ja schon, dieser Kardinal ist nicht nur bekannt wegen dieses berühmten Fringsens und dieser berühmten Silvesterpredigt, weil es darum ging, die Klütten doch mitnehmen zu dürfen, wenn es einen um Leib und Leben geht. Also das Fringsen allein ist es nicht. Eben hat uns Prälat Norbert Treppen schon vor allem erzählt, seine große Leistung auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, unter anderem wegen seines fantastischen Lateins oder auch wegen seinem guten Händchen für sehr, sehr intelligente und hochbegabte Berater, denn er hatte Josef Ratzinger als jungen 32-jährigen Theologen mit nach Rom genommen und in den Vatikan. Ja, Kardinal Frings, lieber Herr Prälat Treppen, war nun ein echter Rheinländer und man hat ihm ja auch so besonders diesen rheinischen Humor so nachgesagt. Gibt es eigentlich dafür Beispiele?
Ja, also Kardinal Frings, es gibt ja inzwischen also mehrere Bändchen, die der jetzt hier Bischof von Würzburg herausgegeben hat. Es gibt auch ein Joachim Kettel, ein pensionierter Studienrat in Düsseldorf, hat also auch nochmal ein Bändchen veröffentlicht. Man kann sagen, es sind wahre und schön erfunden. Im Italienischen sagt man, si non è vero, è ben trovato. Also diese Geschichten lassen ihn insofern erkennen, man kann die Echtheit der Geschichten dadurch am besten erkennen. Frings hatte die nicht ganz angenehme Angewohnheit, seine Späßchen auf Kosten anderer zu machen. Also man lachte ihm zu, aber es ging auf Kosten anderer. Also ein schönes Beispiel dafür, das hat der Kettel gebracht. 1952 verstarb in einer schwülen Juliwoche der Kardinal Faulhaber in München. Und Frings musste als Vorsitzender der Bischofskonferenz die Exequien halten. Und in dieser Gewitterschwüle sind die also erst von der Theatinerkirche zum Mariendom, also nach München gezogen, unter schweren samtenen Paramenten. Und das Ganze dauerte 2 Stunden. Und als sie dann in die Sakristei kamen und die Tür gerade zu war, sagte der Bischof von Regensburg, ein hochgebildeter Theologe, Herausgeber des ersten Lexikons für Theologie und Kirche, ich schwitz wie eine Sau. Ein Entsetzen, es waren auswärtige Kardinäle dabei, sowas kann man ja nun doch nicht sagen. Aber nach einigen Schrecksekunden sagte Kardinal Frings, und ich transpiriere wie seine Exzellenz der Herr Bischof von Regensburg. Und damit löste sich das Ganze in ein Gelächter auf. Also das hat alle Zeichen der Echtheit an sich. Ne?
Ja, ich denke auch. Interessant an dieser Stelle ja auch ein bisschen das Verhältnis zwischen Kardinal Frings und dem langjährigen Kölner Oberbürgermeister und späteren Bundeskanzler Adenauer. Man sagt, das Verhältnis sei angespannt gewesen. Wie sehen Sie das?
Das ist zu viel. Also man hat ja zeitweilig von SPD-Seite gesagt, also die Entscheidungen des Palais Schaumburg werden also zunächst im Bayerntal bei Kardinal Frings abgesprochen. Das war maßlos übertrieben. Es hat auch nie der Adenauer zu Frings Herr Frings gesagt, sondern sehr korrekt haben die sich also angeredet. Frings war... gehörte zu einer anderen Pfarrei, aber er kam sonntags mit seiner Familie in Braunsfeld zum Pfarrer Frings in die Kirche. Und Paul Adenauer, also sein Priestersohn und noch eine der Schwestern, sind also, wie man in Köln sagt, Kommunionskinder von Frings gewesen. Und dann das war damals üblich, das weiß ich aus meiner eigenen Familie, wenn man irgendwo zuzog oder wenn man so Kontakt hatte, dann ging man lud man den Pastor mal zu einem Glas Wein abends ein. Also sowas hat stattgefunden. Dann hat Adenauer tatsächlich, das ist ein gewisser Punkt einer Verstimmung gewesen, er wurde ja von Köln verbannt und saß also unter Gestapo-Bewachung, unter Hausarrest in seinem Haus in Rhöndorf. Und das Priesterseminar war inzwischen in das heutige katholische Sozialinstitut nach Honnef umgezogen. Und wie Paul Adenauer mir selbst erzählt hat, hat der Vater doch im Stillen gehofft, sein Pastor würde ihn da mal auf dem Sonntagsspaziergang besuchen. Aber Frings stand seinerseits wieder unter der Fuchtel seines Bischofs, des Kardinals Schulte, der also das Priesterseminar nicht in Gefahr bringen wollte und da also zur Vorsicht geraten hat. Adenauer wurde also zur Bischofsweihe am 21. Juni eingeladen, schrieb einen sehr netten persönlichen Brief. Sie werden sich vorstellen können, dass ich aus gegebenen Gründen also da nicht hinkommen kann. Sie haben später guten Kontakt gepflegt, sich allerdings nur noch offiziell getroffen.
Kardinal Frings ist vor 125 Jahren geboren. Vor genau 70 Jahren wurde er zum Erzbischof von Köln geweiht. Ja, was bleibt aus Ihrer Sicht von diesem Josef Kardinal Frings?
Also ich würde sagen, mehr Indirektes als Direktes. Also die Gestaltung des Zweiten Vatikanischen Konzils, über die wir gesprochen haben, aber auch das, was wir also nicht besprochen haben, die Entstehung der Bundesrepublik und des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen. Auch da hatte Frings wieder einen ganz vorzüglichen Zuarbeiter, den Prälaten Wilhelm Böhler, der also Gründer der katholischen Büros in Bonn, heute Berlin und dann in Düsseldorf war und der also bei der Verfassung mitgemischt hat, indem er die katholischen Abgeordneten des Parlamentarischen Rates zusammenrief. Aber es gab eben im Parlamentarischen Rat eine einstimmige Mehrheit von SPD, FDP und KPD. Man beachte die edle Kombination. Und dadurch kriegte man manche Dinge, wie etwa das Elternrecht, nicht durch, woraufhin Böhler in Düsseldorf bei der Landesverfassung eine auf 47% der Stimmen beruhende 54% Stimmenmehrheit von CDU im Zentrum benutzt hat, um die Landesverfassung mit Elternrecht also durchzusetzen. Die SPD hat immer wieder versucht, das also durch Tagesordnungs-, Geschäftsordnungsdebatten also hinauszuzögern, aber es ist schließlich so beschlossen und steht bis heute so. Und deshalb haben wir in Restbeständen noch die Bekenntnisschule in Nordrhein-Westfalen.
Letzte Frage an Sie, Herr Prälat Trippen, über Kardinal Frings und auch über Kardinal Höffner haben Sie ja nun Biografien geschrieben. Bei Kardinal Meißner waren Sie enger Mitarbeiter. Wenn Sie diese drei Kölner Erzbischöfe mal vergleichen sollten, wie würden Sie die drei so zueinander stellen?
Da würde ich mal fast sagen, Sie können nicht Äpfel, Birnen und Pflaumen miteinander vergleichen. Also jeder ist eine sehr eigene Persönlichkeit gewesen. Der akademisch gebildetste von allen ist also Höffner gewesen, der auch für die Nachkonzilszeit und die Unruhe, die es also hier in der deutschen Kirche gab, also doch sehr viel bedeutet hat. Frings ist durch diese politischen Umwälzungen, er hat ja seine ganz große Stunde gehabt. Und es war sicher für die Entwicklung nach dem Umbruch im Osten und dem Zusammenbruch des real nicht mehr existierenden Sozialismus von ganz entscheidender Bedeutung für Renovar bis etwa, dass jemand, der diesen Betrieb genau kannte und auch die besten Kontakte zu Johannes Paul II. Etwa und zu den Bischöfen der Tschechei und des ganzen Ostens Blocks hatte, dass der also dann gerade hier an dieser einflussreichen Stelle saß. Also man kann die drei nicht vergleichen. Jeder hat auf anderen Gebieten seine herausragende Bedeutung.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank an Prälat Norbert Trippen, Frings Biograf und Kenner seines Lebens. Danke, dass Sie uns an Ihrem profunden Wissen teilhaben lassen.
Bitteschön.
Es geht heute, oder ich muss bald sagen, es ging heute um Josef Kardinal Frings, der vor 70 Jahren genau zum Bischof geweiht wurde. Denn unsere Sendung geht so langsam dem Ende entgegen. Aber Gott sei Dank war ja vor einigen Tagen Pfarrer Gerhard Dahnel bei uns hier im Studio und er hat so richtige Anekdötchen hinterlassen, die er wirklich persönlich selbst erlebt hat. Und ich habe noch ein paar für Sie hier im Studio vorbereitet. So vom Zeitpunkt her befinden wir uns jetzt so in den letzten Jahren von Kardinal Frings, also im Jahr 1969, als er vom Bischofsamt zurückgetreten ist. Und auch aus dieser Zeit hat Gerhard Dahnel noch sehr lebendige und auch sehr eindringliche und schöne Erinnerungen.
1969 resignierte er dann vom erzbischöflichen Amt und blieb doch im erzbischöflichen Haus wohnen, weil sein Nachfolger Josef Höffner ihm nicht zumuten wollte, mit den Bedingungen seiner Blindheit in sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, und der neue Erzbischof zog dann in seiner Bescheidenheit in den Gästeflügel, während Kardinal Frings in seinen vertrauten Räumen bleiben konnte, noch 9 Jahre dort lebte. Durch die große Güte meines Nachfolgers darf ich in meinem Haus wohnen bleiben. Dann wurde immer wieder die schöne Geschichte erzählt, aber die habe ich nur ausnahmsweise nicht selber gehört. Kardinal Höffner bat ihn dann manchmal, ihn bei weniger wichtigen Anlässen zu vertreten. Und das tat er dann auch gerne, auch als Dank an den Nachfolger. Und so wurde er zum Deutschen Bierbrauertag hier in Köln geschickt und sollte ein Grußwort sprechen. Da soll er ans Mikrofon gegangen sein mit den Worten: Vom Bierbrauen verstehe ich nichts. Aber ich will Ihnen eine Frage stellen. Was ist der Unterschied zwischen der Severinsbrücke und dem Glas Kölsch? Den wissen Sie nicht, dann will ich es Ihnen sagen. Alles geht über die Severinsbrücke, aber nichts über Glas Kölsch. Prost! Da konnte er abtreten. Der Saal brüllte vor Lachen und mehr war nicht zu sagen. Immer wieder hörten wir auch schöne menschliche Kleinigkeiten durch Dr. Dieter Fruitzheim, der sein Kaplan geblieben war und dann sich um seine Alterspflege große Verdienste erwarb, auch schon lange gestorben ist. Und natürlich Norbert Feldhoff, der heutige Dompropst, der Sekretär des neuen Erzbischofs war und auch hier in Köln-Mitte zu unserem Kaplanskonveniat gehörte. Es kam der dritte Adventssonntag 1978, der Sonntag der Vorfreude, Gaudete. Das Telefon klingelte in meinen Mittagsschlaf. Dompropst Ketzer am Telefon. Herr Pastor, der Kardinal ist gestorben. Sagen Sie bitte allen im Dekanat Bescheid, dass Sie die Totenglocke anstellen. Eigentlich war es eine Erlösung. So viele Jahre hatte er fast völlig zurückgezogen hier in der heutigen Kardinal-Frings-Straße gelebt. Sehr eindrucksvoll war dann schließlich für mich die Totenwache. Der große, weltbekannte Erzbischof von Köln lag im Sarg. Mit meinem Nachbarpfarrer hatte ich eine spätabendliche Stunde übernommen, um Totenwache bei ihm zu halten. Er kam mir so klein vor, fast geschrumpft wie eine Mumie. Der große Erzbischof passte in einen kleinen Sarg und lag da ganz still. Und ich habe dann natürlich, sicher auch im Namen vieler anderer, für diesen großartigen Bischof gedankt. Was er mir bis heute bedeutet, kann ich eigentlich am besten in seinem Bischofswort zusammenfassen. Er hatte ja den Wahlspruch Pro hominibus constitutus, wörtlich übersetzt, für die Menschen bestellt. Und er übersetzte, obwohl er ja nun ein hervorragender Lateiner war oder weil er ein hervorragender Lateiner war, diesen hehren Satz in Ich bin für de Lück da. Ja, das war er wirklich, für de Lück da. Ich glaube, wir Bischöfe und Priester von heute können uns gerade an diesem Satz immer wieder messen und ausrichten.
Ich bin für de Lück da. Danke an Pfarrer Gerhard Dahne, der uns hier diese wunderschönen Geschichten und erlebten Zeitberichte mitgebracht hat. Er hat bestimmt mit dem letzten Satz, ich bin für der Lück da, nochmal so ein Herzteil getroffen, was diesen großen Kardinal Josef Kardinal Frings angeht. Sie hören Domradio, das Thema. Das war unsere Sendung rund um Josef Kardinal Frings. Vor 125 Jahren geboren und vor 70 Jahren zum Bischof geweiht. Das war für uns Grund genug, auf sein Leben und sein Wirken zu schauen. Nochmal herzlichen Dank an Prälat Norbert Trippen und an Pfarrer Gerhard Dahne, die sozusagen uns diesen Menschen auf ihre Weise näher gebracht haben. Ich bin Stefan Bauer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.